Hallo und herzlich willkommen zum Königsbube Dame Gast Podcast. Wir haben heute unsere allererste offizielle Folge und wollen mit euch zusammen über Carrie sprechen. Und ja, zu diesem Zwecke würde ich sagen, begrüße ich meine Mitpodcaster. Einmal den Jonas,
Hallo.
einmal den Flo
Guten Abend.
und die Missy.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
Es ist sehr schön, euch zu hören und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an.
Es ist auch sehr schön, dich zu hören, Dela.
Dankeschön. Und ich würde sagen, ich übergebe damit gleich an Flo, der ein bisschen uns das Buch einordnet.
Genau. Heute zum Welttag des Buches passt das ja auch gut, dass wir anfangen. Und wir gehen zurück in das Jahr 1974. Stephen King ist ein arbeitsloser Englischlehrer. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern in einem Trailerpark. Die Familie hat Finanzprobleme und ab und zu kann er das Geld ein bisschen aufbessern, indem er Kurzgeschichten verkauft. Er hat auch schon mindestens drei Romane geschrieben. Die genaue Anzahl ist hier leider nicht bekannt. Die wurden aber alle abgelehnt. Freunde von ihm werfen ihm vor, er könne nur Macho-Bücher schreiben. Er könne keine Frauenrollen schreiben. Und so versucht er sich dieser Herausforderung zu stellen. Er schreibt die Geschichte Carrie, 98 Seiten lang, und wirft sie in den Müll. Seine Frau findet das Manuskript und überredet ihn, das zu Ende zu schreiben. King entschließt sich, einen Roman daraus zu machen und füllt, um die Länge eines Romans zu erreichen, das Buch mit Füllmaterial auf, Zeitungsausschnitten und so weiter. Da reden wir, glaube ich, nachher noch intensiver drüber. Tatsächlich verkauft er das Buch an den Verlag Holiday für sage und schreibe 2500 Dollar. Das war damals viel Geld und für die Familie war das ein richtiger Segen. Und das Buch wurde zu einem unerwarteten Erfolg. 1976 wurde die Geschichte von Brian De Palma verfilmt. Daraufhin entwickelte sich das Buch zu einem richtigen Bestseller. Und für King war es der Beginn einer großen Karriere. Und jetzt besprechen wir mal, ob das Buch auch heute noch standhält. Worum geht's denn, Jonas?
Ja, es geht um Carrie. Das ist eine 16-jährige Schülerin einer Highschool und in dieser Highschool, da beginnt auch der ganze Roman. Und zwar in der Damendusche. Und zwar nach dem Sport sind die Mädels da am Duschen. Ist alles ein bisschen blumig beschrieben. Ich hatte irgendwie auf einmal Blumenwiesen im Kopf. Ja, irgendwie sind dann die meisten fertig. Nur Carrie steht noch da mit ja, herunterhängenden Schultern, irgendwie ein bisschen deprimiert. Und sie bekommt auf einmal ihre erste Periode. Ja, sie denkt, sie würde verbluten, weil sie keine Ahnung hat, was da passiert. Sie ist ja von ihrer fundamentalistischen oder christlich-fundamentalistischen Mutter aufgezogen worden, die Aufklärung für unnötig hielt. Und ja, die anderen Mädchen machen sich dann über sie lustig, demütigen sie, schmeißen Tampons und Binden nach ihr. Dann geht eine Lehrerin dazwischen und ja, Carrie wird dann letztendlich nach Hause entlassen. Allerdings zeigt sich am Anfang in der Dusche und dann später beim Direktor, wo sie noch vorstellig wird, dass sie ja telekinetische Fähigkeiten hat. In der Dusche ja, zerspringt eine Lampe und beim Direktor schmeißt sie aus Versehen mit Willenskraft einen Aschenbecher. Ja, sie geht dann nach Hause, geht weiter, aus Versehen Dinge, von denen sie nicht weiß, dass sie sie kann, aber nach und nach merkt sie, okay, das bin ich. Ich kann Dinge bewegen, ohne dass ich sie anfasse. Und ihr fallen dann nach und nach auch noch andere Sachen ein, wo sie das schon früher gemacht hat. Ein Mädchen von diesem Vorfall, das ist Sue, die hat ja ein schlechtes Gewissen und weint sich ein bisschen bei ihrem Freund aus. Und der meinte, sie soll sich ja entschuldigen, aber sie ist da noch nicht so ganz von überzeugt. Ja, als Carrie dann zu Hause ist, kommt irgendwann ihre Mutter von der Arbeit zurück und ja, die ist nicht sehr begeistert, weil die hält die Periode und auch Brüste als Strafe Gottes für ein sündiges Leben. Und ja, sie sperrt Carrie in einen Wandschrank, was wohl ja so das übliche oder die übliche Bestrafungsmethode ist. Aber Carrie merkt, okay, die Mutter hat irgendwie Angst. Ja, die Mädchen, die werden dann mit Nachsitzen bestraft. Und zwar wollte die Lehrerin eigentlich, dass die Mädels von der Schule ausgeschlossen werden für ein paar Tage und nicht auf den Frühlingsball gehen dürfen, der ansteht. Aber das wurde abgemildert und Nachsitzen oder wer nicht zum Nachsitzen kommt, für den trifft das dann zu, dass sie halt vom Ball ausgeschlossen werden und ein paar Tage vom Unterricht ausgeschlossen werden. Wie es kommt, eine Figur, die Chris Hagensen, die schwänzt den letzten Tag und dann kommt ihr Vater dazu, der ist Anwalt und der droht die Schule zu verklagen, falls die Chris nicht zum Abschlussball darf. Und die Lehrerin, die Miss Desjardin, so wird zumindest im Film gesprochen, wenn die nicht entlassen wird, weil die nämlich zwischenzeitlich auch die Chris mal geohrfeigt hatte. Ja, der Rektor droht mit einer Gegenklage, weil die Schüler ja Carrie misshandelt hatten. Das führt quasi zu einem Patt, sodass ja da quasi nichts weiter passiert. Aber in der Folge zerstreiten sich Chris und Sue noch. Ja, wieder zu Carrie. Die übt weiter mit ihren Fähigkeiten, kann sie immer besser kontrollieren. Und ja, das klappt auch ziemlich gut. Sagte Sue, die ja das schlechte Gewissen hat jetzt eine Lösung gefunden. Sie möchten nämlich als Art Buße, dass ihr Freund mit Carrie zum Abschlussball geht. Der ist erst nicht so begeistert, sagt dann aber trotzdem zu. Ja, Carrie macht weiter ihr Telekinese-Kram und erinnert sich zwischendurch noch an, ja, dass sie mit 3 Jahren einen Steinregen auf ihr Haus hat niedergehen lassen. Und zwar, da kam ich, glaube ich, jetzt ein bisschen vor, deshalb, weil ihre Mutter sie umbringen wollte. Ja, Carrie erzählt dann ihrer Mutter, dass sie auf den Ball gehen will. Die Mutter ist wenig begeistert, will Carrie verprügeln, aber die wehrt sich erfolgreich mit ihrer Telekinese. Chris, die, ich sag mal, der böse Konterpart, die findet heraus, dass Carrie und ihr Begleiter Tommy Ballkönig und Ballkönigin werden sollen oder werden könnten, weil eigentlich wären Tommy und Sue das geworden, aber Sue wird quasi durch Carrie ausgetauscht und ja, die Abstimmung wird einfach angepasst. Und die schmiedet einen Plan, dass man denen das doch versauen sollte. Und zwar besorgt dann ihr Freund Billy und ja noch ein paar andere Schweineblut und ja, Billy installiert eine Falle, sodass wenn die Könige oder wenn die Ballkönige gekrönt werden, dass dann sich 2 Eimer Blut über sie ergießen. Carrie und Tom gehen zum Ball. Wahl zur Ballkönigin, wie es nicht anders sein kann, werden die zwei auch zwar sehr knapp mit einer Stimme Vorsprung König. Allerdings hat Chris die Wahl beeinflusst, indem sie Leuten gesagt hat, hier stimmt für die, ich habe da was vor. Beziehungsweise, ja, ob sie das gesagt hat, weiß ich gar nicht. Carrie und Tom werden dann auf der Bühne überschüttet mit diesem Blut. Tommy wird noch von einem herunterfallenden Eimer, da ist noch einiges an Blut drin, ist dementsprechend schwer, wird von dem Eimer getroffen auf dem Kopf und ist bewusstlos. Ja, Carrie läuft raus, kriegt noch ein Bein gestellt, weil sie wird halt ausgelacht. Der ganze lacht. Irgendwann kommt sie wieder, steht quasi vor den Türen dieses Ballsaals, der Turnhalle, und verschließt die Türen mit ihrer Geisteskraft, lässt die Sprinkleranlage losgehen, zerreißt Stromkabel, Wasser und Strom vertragen sich nicht so gut. Das heißt, es gibt Tote durch Stromschläge, einen Brand durch Kurzschlüsse. Ja, das ganze Gebäude fängt an abzufackeln. Dann gehen neben der Schule noch Öltanks hoch und ja, Carrie hört dann irgendwann Sirenen und zieht anschließend durch die Stadt, um alle Hydranten zu öffnen, damit kein Wasser mehr zum Löschen da ist. lässt zwischenzeitlich noch Tankstellen explodieren und die Hauptgasleitung und geht schließlich nach Hause, wo ihre Mutter auf sie wartet, um sie zu töten. Sie ist aber mit dem Vorsatz hingegangen, die Mutter zu töten. Das Ganze endet so, dass Carrie schwer verletzt wird und die Mutter tot ist. Ja, und sie zieht anschließend weiter. Ich weiß gar nicht, ob sie bewusst nach denen gesucht hat. Auf jeden Fall trifft sie auf Chris und Billy, die ja die ganze Sache mit dem Dude ausgeheckt haben. Und tötet die beiden, bleibt aber selbst sterbend liegen, noch mit einem Messer von der Mutter in der Schulter. Dann kommt irgendwann Sue dazu. Die hat nämlich Carrie gesucht, ist ihr gefolgt. Irgendwie wusste sie, dass sie da ist. Also ist auch irgendwie Telepathie mit im Spiel. Carrie will eigentlich Sue töten, aber die sagt hier, du kannst doch mich doch fühlen oder so. Guck doch, ob ich dir wirklich was Böses wollte. Carrie sieht dann ein, dass Sue ja eigentlich nicht böse auf Carrie ist und lässt sie leben. Und das war's im Großen und Ganzen, glaube ich.
Ja, das würde ich sagen, müsste groß und ziemlich umfassend das Ganze dargestellt haben. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir langsam in die Detailbesprechung rein. Und ja, jetzt ist die Frage, wollen wir mit den Charakteren anfangen und wer möchte dazu was sagen?
Ich denke, wir könnten mit den Charakteren anfangen. Und ich würde da gerne einfach mal erst eine Frage stellen. Mhm. Wer ist für euch der Held der Geschichte und wer ist der Bösewicht? Oder gibt es das überhaupt in dieser Geschichte?
Ja, also Helden im eigentlichen Sinne gibt es keine, weil die halt in irgendeiner Form alle entweder nicht nachdenken oder wenn sie nachdenken, nur Scheiße denken. Von daher, also so wirklich sympathisch oder ein wirklicher Protagonist oder Held ist in der ganzen Szenerie niemand. Aber es gibt halt auch nicht dieses klassische Böse im Sinne eines Gegenspielers, sondern eben nur das grobe, ganze, ganz allgemeine Böse, das in jedem steckt.
Ja, also ich würde Carrie vielleicht doch schon so ein bisschen als Heldin sehen, der halt irgendwann einfach die Sicherungen durchfliegen, weil sie versucht immer wieder irgendwie Anschluss zu finden und dann halt ganz am Ende merkt sie, okay, sind doch alle gegen mich und dann dreht sie halt komplett durch. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist sie eigentlich eine recht sympathische oder ein recht sympathischer Charakter. Mhm. Als Bösewicht würde ich diesen Billy Nolan beschreiben, weil der ist einfach gemein, der jagt zum Spaß Hunde mit seinem Auto und überfährt die und bei dem Blut, ihm war es eigentlich egal, wer da sitzt. Hauptsache, er kann irgendwen dieses Blut gießen.
Also ich muss sagen, ich stimme da der Dela eher zu. Für mich gibt es auch keine wirkliche Heldin oder einen Held. Genauso wenig einen expliziten Gegenspieler, sondern für mich war es eher so, dass die einzelnen Personen, die in der Geschichte vorkommen, jeweils mit einer bestimmten Eigenschaft gespickt sind, die sozusagen das große Ganze dann zusammenführen. Also Billy, der im Prinzip schon das Böse in sich trägt und das auch auslebt, aber jetzt nicht der typische böse Charakter ist. Carrie, die auch nicht unbedingt jetzt die typische Heldin darstellt, sondern eigentlich eine sehr große Verwandlung durchlebt, dann die ganzen Lehrer oder auch der Rektor in der Schule, die im Prinzip für Gerechtigkeit stehen könnten und so weiter. Also so würde ich das eher einordnen.
Kann ich ganz kurz, Flo, bevor du anfängst?
Ja, ja.
Was mir halt sehr extrem auffällt, ist, dass meiner Meinung nach die alle oder fast alle. Ich glaube, der einzige Mensch in dem ganzen Buch, der nicht wirklich ein Eigeninteresse in irgendeiner Form hat, ist dieser Tommy, also ist der Freund von Sue. Mhm. Denn alle anderen handeln in irgendeiner Form entweder aus Rachsucht, also aus Böswilligkeit, oder aus reinem Spaß an der Freude, wie eben Billy. Oder sie handeln halt, weil sie irgendwas aus ihrem schlechten Gewissen gut machen wollen, wie zum Beispiel die Sue oder eben die Lehrerin. Das heißt, die sind ja auch per se nicht die guten Charaktere, sondern die machen das Ganze ja nur, weil sie eben ihre eigenen Karma-Punkte wieder auf Reihe kriegen wollen. Und Tommy ist da echt der Einzige, meiner Meinung nach, der da damit völlig eigentlich nichts zu tun hat.
Das sehe ich eigentlich auch so. Es gibt keinen richtigen positiven Hauptcharakter in dem Buch. Carrie ist vielleicht die Hauptprotagonistin, aber sie ist keine Heldin. Sie bringt am Ende viele unschuldige Leute auch mit um. Tötet ja nicht nur die, die ihr was angetan haben.
Es waren nur knapp 400.
Ja, es gab schon Schlimmeres. Aber es gibt ja auch die Szene, wo sie zum Beispiel den Jungen, der sie auslacht, mit ihren Kräften vom Rad schubst.
Ja gut, aber er hat ja doch keine kleinen Kinder vom Fahrrad geschubst, also.
Heute noch nicht, aber gut, das ist was anderes.
Aber sie macht es ja auch unbewusst. Sie weiß ja nicht, dass sie es kann.
Und vor allem zum Thema Unbeteiligte, so wie ich das Buch verstanden habe, und das war meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Teil, die meisten, in Anführungsstrichen, Unbeteiligten, die zum Beispiel dann gegen Ende auf der Straße an den runtergefallenen Stromleitungen zu Schaden gekommen sind, die sind ja auch nur zu Schaden gekommen, weil sie eben nicht mit dem Arsch zu Hause geblieben sind, sondern weil sie ihrer Schaulust und ihrem Voyeurismus nachgeben wollten und unbedingt da draußen gucken mussten, wer ja da jetzt alles am Verbluten ist. Also kannst du so auch nicht sagen, dass die unbedingt unschuldig sind. Die haben sie vielleicht nicht unbedingt gehänselt, aber sie haben auch wieder in dem Sinne eine biblische Sünde begangen, indem sie sich halt um Scheiß kümmern, der sie nicht angeht.
Ja gut, das als biblische Sünde zu bezeichnen, finde ich gewagt. Naja,
Margaret White würde mir zustimmen.
Ja, und was ich euch noch fragen wollte, wegen den Charakteren. Wie steht ihr selber zu Carrie? Jonas, du sagtest ja gerade, sie war dir am Anfang eigentlich sympathisch und hat dann halt angefangen durchzudrehen, was durchaus verständlich ist, aber bei mir war es genau andersrum. Ich konnte die in dem ersten Teil des Buches, in der ersten Hälfte, partout nicht ertragen. Liegt aber auch daran, dass ich solche Menschen kenne. Die können dafür nichts, aber sie macht es dadurch nicht sympathischer. Und ich muss sagen, ich fand sie wesentlich sympathischer, als sie das Rückgrat entwickelt hat und angefangen hat, sich da dem Willen der Leute zu widersetzen und halt auch den Stolz entwickelt zu haben, die Balleinladung erstmal auszuschlagen.
Das sehe ich genauso. Am Anfang fand ich sie auch, ja, unsympathisch möchte ich nicht sagen, weil sie war einfach ein Bla-Charakter.
Ja, genau.
Und dann hat sie sich ja wirklich weiterentwickelt in dem Buch. Ja, gegen Ende ist sie dann wirklich ein starker Charakter. Vielleicht ein bisschen zu stark.
Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie für mich am Anfang so nichtssagender Charakter war. Ich habe mit ihr nicht unbedingt jetzt Sympathien ausgetauscht, aber sie war insofern interessant, weil sie ein typisches Klischee abgebildet hat. Also jeder von uns kennt das typische Mobbing-Opfer in der Schule. Das gibt's ja auch heute immer noch. Und deswegen war das erstmal nichts Besonderes. Also für mich war das dann auch eher so, okay, mal gucken, was mit ihr noch so passiert. Ich muss zugeben, ich habe das Buch das erste Mal gelesen Anfang 2000, der Ausgabe meiner Eltern aus den 80ern, glaube ich. Also ziemlich vergriffen, die müssen das wohl auch schon öfter gelesen haben. Und mich hat das Cover total angesprochen. Sehr verstörendes Cover und ich habe eher interessenhalber mal dann gelesen, um was es geht und habe gedacht, ja, das könnte interessant sein. Und da muss ich dann tatsächlich dann auch so in Richtung Flo und Dela gehen, also die Entwicklung, die sie durchmacht, das ist eigentlich das, was mich dann am Ende total von dem Charakter fasziniert hat, diese Wendung.
Und wie würdet ihr denn die Margaret einschätzen, so generell? Ist die im eigentlichen Sinn böse oder ist die einfach nur bescheuert und kann nichts dafür?
Kurzer Einwurf, Margaret ist die Mutter, das hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt.
Ja, genau, Verzeihung. Ja.
Ich würde schon sagen, dass sie böse ist. Also, sie ist, wie die meisten Charaktere in diesem Buch, sehr eindimensional dargestellt. Sie wird ja eigentlich ziemlich auf diesen Fanatismus
runtergebrochen.
Ja, genau.
Reduziert.
Und dadurch kann man halt auch keine positiven Facetten an diesem Charakter finden.
Ja, stimmt.
Ja, ja, sie richtet halt auch ihr ganzes Leben inklusive Kindeserziehung und allem drum und dran nur nach ihrer Variante des Glaubens aus und ja, merkt nicht, dass, oder sie nimmt es billigend in Kauf, dass andere dabei verletzt werden oder ist auch selbst bereit dazu, sie zu verletzen.
Naja.
Ich glaube, also sie ist ja nicht böse um des Bösen sein Willen, aber sie hat halt einfach eine total verquere Weltansicht und ja, ich würde es als Laie jetzt einfach als geisteskrank bezeichnen.
Ja, und genau das ist das, was ich nämlich meine. So wie ich das verstanden habe, aber es kann auch sein, dass ich das einfach überinterpretiere. Ich würde sie halt auch schon ein bisschen als Opfer deklarieren wollen, denn so wie sich das mir dargestellt hat, war das wohl so, dass sie, ja, als sie mit Carrie schwanger war und der Mann ist ja dann gestorben, noch bevor sie geboren war, und so wie ich das verstanden habe, war ja sie schon während der Geburt mehr oder weniger in diesem religiösen Wahn und alleine und auch mit der Situation so überfordert. Das heißt, ich habe das schon so verstanden, als ist sie selber auch schon in dieser Form erzogen worden, von wegen, dass sie halt nie diese normale, in Anführungsstrichen, Weltsicht nie selber überhaupt anerzogen gekriegt hat. Aber es scheint sich ja auch so zu darzustellen, dass die immer mehr radikalisiert worden ist oder sich selber radikalisiert hat. Das heißt, das ist, glaube ich, echt auch irgendwo eine tragische Figur, die aus ihrer eigenen Haut gar nicht raus könnte. Wie gesagt, davon abgesehen, dass sie halt sehr eindimensional gezeichnet ist.
Ja, also ich glaube, das mit der Erziehung, das kann ich nicht mittragen, weil sie halt vor allem durch ihren verstorbenen Mann zu dieser extremen, ich glaube, sie sind da in so eine Sekte eingetreten.
Genau.
Nachdem sie bei den Baptisten raus sind, weil sie gesagt haben, das sind Teufelsdiener. Was auch schon eine ziemlich krasse Einstellung ist. Man legt, dass die heute gern als totale Fundamentalisten dargestellt werden.
Das ist durchaus richtig, ja.
Ja, es geht immer noch eine Stufe mehr.
Das ist richtig.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Charaktere soweit erstmal abgehandelt oder fällt euch noch was ein?
Also es tauchen viele eindimensionale Figuren auf, die wir später öfter noch sehen in Kings Werken. Eben religiöse Fanatiker oder Billy ist ja der Prototyp eines Greasers. Also er schreibt ja selbst in dem Buch, dass er in den späten 70ern, in denen das Buch spielt, das hätten wir vielleicht auch erwähnen können, das Buch ist 74 geschrieben, spielt 79. Das heißt, es ist eigentlich eine Science-Fiction-Geschichte.
Ah. Nur ohne Science.
Genau. Und er schreibt in dem Buch, dass Billy schon in dieser Zeit nicht mehr so richtig reinpasst, dass er ja ein Zeitreisender aus den 50er Jahren wäre. Und gerade diese Greaser begegnen einem ja auch noch oft. Und im Film wird er ja gespielt von Travolta. Das finde ich so passend.
Das ist eine super Besetzung.
Ja, habe ich immer direkt vor mir. Aber er ist halt auch sehr eindimensional. Er ist ein Psychopath. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, aber diese Eindimensionalität der Charaktere, das würde jetzt tatsächlich ja auch meine These, würde ich jetzt mal nennen, vom Anfang unterstützen, dass jeder so ein bisschen auf eine Sache eben reduziert wird. Also jeder von diesen Figuren hat irgendwie eine Eigenschaft oder einen Charakterzug oder eine Symbolik in sich, auf die er sozusagen festgenagelt wird. Und das macht es ja, also das hat es für mich zumindest ausgemacht, dass es dann eben zum Schluss zum so einem großen Gesamtbild wird.
Ja, da hast du durchaus recht. Zumal es ja auch eben dadurch entstanden ist, dass er bis dahin gewohnt war, Kurzgeschichten zu schreiben und ihm Carrie mehr oder weniger, ich will nicht sagen, entglitten ist, aber er hat halt selber beschrieben, dass ihm das Buch für eine Kurzgeschichte zu lang geworden wäre. Also er hätte das nicht kürzer schreiben können. Und musste aber auf der anderen Seite, und dazu kommen wir gleich, zum Beispiel das Ganze ein bisschen aufstocken und aufpumpen, indem er zum Beispiel dann diese Zeitungsartikel eingestreut hat. Und das ist also durchaus ein bisschen aus der Not geboren, dass die Charaktere erstmal ein bisschen flach sind und sich eben nur auf einzelne Fixpunkte konzentrieren. Und ich würde sagen, da haben wir gleich einen guten Übergang zu den Storylines, beziehungsweise eben zu diesen Einschüben mit den Zeitungsartikeln und Büchern und so weiter und so fort.
Genau, was haltet ihr davon? Denn ich persönlich bin da kein so großer Fan von. So am Anfang, wenn ein paar Zitate kommen, das stört mich jetzt weniger. Also zu den Einschüben gehört ja zum Beispiel dieses eingeritzt in dieses Pult, Carrie White frisst Scheiße. Mhm. Aber dann wird ja die Handlung oft unterbrochen, wirklich um Ausschnitte aus fiktiven Sachbüchern, aus Interviews, aus Zeitungsartikeln zu bringen. Und irgendwie bringt mich das aus dem Lesefluss raus.
Ging mir genauso, aber ich muss halt auch sagen, gerade am Anfang, also im ersten Teil des Buches, war das für mich noch am erträglichsten. Weil wie gesagt, ich konnte Carrie halt am Anfang echt überhaupt nicht leiden. Und da war diese in Anführungsstrichen fachliche Erkundung der Telekinese eine Abwechslung, die das Ganze getragen hat. Im Großen und Ganzen bin ich aber auch der Meinung, dass es ohne das auch funktioniert hätte.
Genau, weil die Geschichte ist ja eigentlich ziemlich geradlinig erzählt und es gibt auch nicht viele Nebenhandlungen. Man konzentriert sich auf diesen kleinen Haufen von Figuren und deswegen finde ich das doch irgendwie ein bisschen störend.
Ja, also ich finde es anders als Leda. Am Anfang hat es mich mehr gestört. Im Nachhinein kam immer so ein paar Andeutungen, was denn passieren könnte. Und das hat mich so ein bisschen angefixt, weiterzulesen. Als auf einmal da stand, ja, am Ende werden 200 von diesen Schülern tot sein. Da dachte ich, okay, da passiert was. Weil damit war von der Story an sich nicht zu rechnen. Mhm.
Ja, er verrät in diesen Einschüben eigentlich schon ziemlich viel von dem, was passiert. Und man denkt sich, okay, was passiert da jetzt? Aber ich würde mich lieber überraschen lassen.
Ja, das stimmt.
Klar, ja, klar hast du natürlich recht. Die Spannung steigt dann natürlich, wenn man weiß, oh, 200 tot? Wie kommt das?
Ja, genau. Also man weiß, es gibt irgendeine Katastrophe. Carrie wird schuld sein. Aber ja, was genau passiert? Also, und es hat mich auch jetzt nicht zu sehr gespoilert.
Nee, ich finde, es regt ja dann auch so ein bisschen die Fantasie noch mehr an, dass man sich das dann ausmalt, was da jetzt passieren könnte, dass man selber noch weiterdenkt. Also ich muss da Flo auf der einen Seite zustimmen, ja, die Storyline würde auch ohne das funktionieren. Also es hat wirklich teilweise einen kleinen Störfaktor gehabt. Auf der anderen Seite hat es auch mich jetzt nicht davon abgehalten, weiterzulesen, dass ich gesagt habe, okay, mich hat es jetzt so dermaßen gestört, dass ich jetzt gar nicht mehr Bock habe, das bis zum Ende zu lesen, weil ich ja eigentlich schon weiß, was passiert. Weil das war ja nicht der Fall. Also das war schon balancetechnisch gut gemacht.
Ja. Also für das Erstlingswerk eines jungen Autors, King war damals in den 20ern, glaube ich, kann man schon sagen, man sieht schon, dass der Mann Talent hat.
Ja.
Auf jeden Fall. Okay, wenn wir damit erstmal so grundsätzlich durch wären, weil wie gesagt, die Storyline an sich ist relativ einheitlich und linear, dann würde ich mit euch kurz über die Symbolik in dem Buch reden wollen.
Wie? Da gibt's Symbolik?
Kaum. Minimal. Also was mir zum Beispiel sehr deutlich aufgefallen ist, ist erstmal dieses, Carrie kommt halt nach Hause nach diesem Zwischenfall in der Umkleide und sie sieht halt ein Kruzifix oder eine Jesus-Abbildung und beschreibt das als die Unseen Guest. Und ich habe da lange überlegt, wenn mir das so bekannt vorkam. Das scheint wohl vor allem eben in der amerikanischen christlichen Geschichte sehr verbreitet zu sein. Ist also wohl so ein kurzes Gebet oder keine Ahnung, auf jeden Fall so ein Glücksspruch, den man sich da halt an die Wand hängt, um daran zu erinnern, dass jedes Wort und alles, was gesagt und getan wird im Hause vom großen Obermufti gesehen wird. Was natürlich auch eine entsprechende Paranoia in den Menschen auslöst oder auslösen kann, wie in seiner Fassung, aber das ist da mir halt sehr aufgefallen. Und dieses Anziehen Gäst, weil es eben sehr in der christlichen Rhetorik sehr verankert ist, taucht in späteren King-Werken übrigens auch nochmal auf. Denn zum Beispiel in Sonja hat Ralfs Mutter, das ist ein Charakter aus der Geschichte, dasselbe Bild in ihrer Küche hängen. Und er erinnert sich da eben sehr an seine Kindheit und an dieses Bild. Da taucht das zum Beispiel schon mal auf. Das Zweite, was mir an christlicher Symbolik aufgefallen ist, wir haben ja vor uns schon mal den Steinregen angesprochen gehabt. Das erinnert natürlich in der gesamten Beschreibung sehr an Sodom und Gomorra. Jetzt ist aber da eine sehr witzige Umkehrung, denn auch wenn das nicht so ist, aber die generelle Wahrnehmung von Sodom und Gomorra ist ja, dass das auch ein bisschen sexualitätsverknüpft ist. Hier ist es aber so, dass es eben diese Strafe Gottes in Anführungsstrichen, beziehungsweise Strafe Carries, nicht ausgelöst wird wegen der Sexualität der Nachbarin im eigentlichen Sinne. Also sonst würde das ja schon passieren, während die da liegt und hübsch aussieht. Sondern es wird erst ausgelöst eben durch die Reaktion der Mutter, durch diese völlig übertriebene, die dann eben versucht, Carrie die Augen auszuschneiden. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr schöne Umkehrung dieser Symbolik. Und ansonsten natürlich die Blutsymbolik. Das heißt, die Telekinese wird erstmal ausgelöst überhaupt durch die Menstruationsblutung von Carrie. Hat man ja auch sehr gerne, dass eben solche dramatischen Einschnitte, wie auch immer, einen Reifeprozess im psychischen und physischen Sinne deklariert. Aber eben vor allem auch die Blutsymbolik im Sinne von Vererbung. Denn einerseits wird angedeutet, dass die Telekinese auch schon in Carries Familie vorhanden war. Denn es wird gesagt, sie, also Margaret, die Mutter von Carrie, kannte die Macht des Teufels. Ihre eigene Großmutter besaß sie. Sie hatte das Holz im Kamin angezündet, ohne sich aus ihrem Schaukelstuhl zu erheben. Das heißt, wir haben da einmal schon den Hinweis, dass das Ganze vererblich ist. Und der zweite Hinweis, dass es eben um die ganze Blutsymbolik um Vererbung geht, ist, dass Sue, also das Mädel, das sie zum beigehen lässt, statt ihrer, vermutet, dass sie schwanger sein könnte und ihre Tage halt auch verspätet bekommen hat, beziehungsweise erstmal gar nicht, und ihre Regel erst bekommt, als dann Carrie im Sterben liegt durch diesen, ja, ich sag mal, Schock und so weiter, durch diese ganzen Ereignisse, die dann eben am Ende ausgelöst werden. Was halt auch so ein bisschen demonstrieren soll, dass das Ganze, das Böse hat erstmal geendet. Es wird erstmal nicht weitergegeben. Und es wird erstmal nicht weitergegeben, wird dann am Ende nochmal torpediert durch einen letzten, ja, so einen Einschub in der Storyline. Also es ist dann ein Brief und in diesem Brief redet jemand von seiner Tochter, die unglaublich hübsch ist und ihre Augen sind so hell und sie hat wohl auch schon telekinetische Fähigkeiten, die halt angedeutet werden, die eben auch vererbt sind. Und dadurch wird halt wieder torpediert, dass das Böse jetzt ein für alle Mal aus der Welt ist, sondern dass diese Dinge im Blut stecken und jederzeit wieder auftauchen können. Gut, damit habe ich erstmal fertig gelabert und ich würde sagen, ihr ergänzt dann weiter.
Ich finde, dass die Symbolik mit dem Blut und dem Rot eigentlich sogar noch weitergeht, weil Carries Nachname White ist.
Das stimmt.
Hab ich gar weiß, nicht steht ja, ja, weiß steht ja für Unschuld.
Und Rot, Reinheit.
Ja, und Rot, Wut, aber auch für Sexualität. Ich kann meine Gedanken, muss ich selbst erstmal sortieren noch, aber...
ja, deshalb ist halt auch das Kleid, dass die sich für den Abschluss bei selber näht, rot, statt eben diese, in Anführungsstrichen, Wollsäcke, die sie sonst immer gezwungen war, anzuziehen. Eben das Symbol der Sünde im eigentlichen Sinne.
Ja, richtig. Kann ich nur bestätigen. Und Blut zieht sich ja, also spannt ja quasi auch den Rahmen um die Geschichte.
Genau.
Also es fängt mit Blut an, es hört mit Blut auf. Blut spielt immer wieder zwischendrin eine Rolle. Dann auch die Aktion mit dem Schweineblut. Die hätten sich ja auch was anderes überlegen können, wie Schleim oder so, aber nee. Es musste schon das Blut sein. Und wenn man jetzt so in die Geschichte geht, dann steht natürlich das die Farbe Rot, gerade wenn man in historischen Flaggen guckt, immer auch für Krieg, Zerstörung und das Blut, das geflossen wurde, das geflossen ist für die Sache oder für eine Sache. Und dementsprechend vergießt ja Carrie dann auch Blut für ihre Sache, also für ihre Rache, für die Zerstörung, die sie anrichten will, die man ihr ja vorher angetan hat.
Genau.
Ich denke, das kann man auch als Symbolik sehen für die Entwicklung des Charakters. Anfang das Weiße, unschuldig, auch sehr naiv natürlich. Und es wird immer, sie benutzt ja zum Beispiel auch roten Lippenstift. Es wird immer mehr rot.
Kann ich ganz kurz an der Stelle mal einhaken? Das ist mir ganz komisch aufgefallen und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das verstehen soll. Es wird ja angedeutet oder gesagt, dass ihr am Anfang die anderen gesagt haben, also bevor sie ihre Tage hatte, dass die Tampons zum Applizieren von Lippenstift wären. Und es wird dann auch gesagt, dass sie das wohl mal getan hätte. Jetzt frage ich mich, wir haben ja gerade festgestellt, dass diese ganze Entwicklung, die sie im Buch durchmacht und diese ganze ja Abkehr von der Mutter und so weiter und so fort und von diesem fundamentalistisch-christlichen Getue und so weiter, dass die erst mehr oder weniger durch dieses Ereignis dann ausgelöst wird. Jetzt frage ich mich, wenn sie sagt, sie hat vorher schon mal diesen Lippenstift aufgetragen mit Tampons als weiteren Akt der Demütigung, wie kommt sie dazu, wenn sie sonst so bedacht darauf ist, in, wie gesagt, Wollsäcken rumzulaufen und unscheinbar und unschuldig zu sein, wie kann das sein, dass sie Lippenstift trägt?
Außerhalb des Hauses, weil sie tut ja schon einiges, was sie nicht darf. Sie sollte eigentlich auch nicht mit den Mädchen duschen, versteckt deswegen Duschzeug da drin. Und ich meine, es war im Buch oder im Film, ich bin mir nicht mehr sicher, dass sie halt außerhalb von zu Hause auch manchmal dezenten Lippenstift trägt.
Ah, okay.
Und ich denke auch, dass sie wirklich schon früher versucht hat, so ein bisschen auszubrechen. Es gibt ja auch die Szene, wo sie erzählt, dass sie in so ein Sommercamp mal gefahren ist. Auch wenn ihre Mutter dagegen war. Gut, das Ganze hat auch kein gutes Ende genommen. Sie ist gemobbt worden und dann 2 Wochen früher nach Hause gekommen. Aber ich denke schon, dass sie immer schon mal versucht hat, so ein bisschen rauszukommen aus diesem ganzen Trott.
Ich meine, wir reden ja hier immerhin auch von einem Teenager. Also egal, ob jetzt die Eltern einem religiösen Wahn verfallen sind oder stinknormale Eltern sind, die ihr Kind erziehen, gerade in dem Alter macht man immer Dinge, die man eigentlich nicht darf oder versucht zumindest seine Grenzen auszutesten. Und das würde ich hier tatsächlich aus meiner Sicht gar nicht so überbewerten.
Okay. Ja, fällt euch sonst in der Symbolik im Eigentlichen noch was auf?
Ich bin da sowieso unempfänglich.
Das ist so ein Männerding, ich auch.
Ja gut, ich glaube, Missy und ich sind da ein bisschen vorgeprägt. Ich als Literaturwissenschaftler kann das nicht ohne. Und Missy ist da ja beruflich ein bisschen vorgeprägt, würde ich sagen. Ich glaube, wir können das nicht überlesen, oder?
Nee, also da sind schon viele Sachen drin. Und als ich deine Notizen vorher gesehen habe, habe ich schon gedacht, wow, so habe ich mich jetzt noch nicht damit Carrie auseinandergesetzt, aber tatsächlich wäre das ein Buch, wenn ich was ich mal lesen würde mit Schülern, um da mal das auseinanderzunehmen und zu gucken, was unter welchen Aspekten die das auseinandernehmen würden, weil es ist immer noch aktuell.
Das auf jeden Fall. Das würde mich sowieso mal interessieren, deine Perspektive. Wir haben ja, wie gesagt, einerseits die Lehrerin, die sich da auch ein bisschen überfordert fühlt mit der ganzen Geschichte. Und eben auch die ganze Mobbing-Geschichte. Ich meine, gut, die hat jeder in seiner Karriere mal erlebt, auf der einen oder anderen Seite. Aber kannst du das Verhalten der Lehrerin einigermaßen nachvollziehen? Oder hättest du das anders oder besser gemacht?
Also es ist, als Lehrer steckt man da schon in einer zwiespältigen Situation. Man wird ja auch heutzutage schon teilweise richtig ausgebildet in der Richtung, wie man mit Konfliktsituationen zwischen Schülern, zwischen Schüler, Lehrern und so weiter umgeht in Bezug auf Mobbing. Und da ist es im Prinzip so, dass man natürlich versuchen muss, tatsächlich beiden Seiten Gehör zu verleihen. Mhm. Gerade auch die jetzt als Täter deklarierten, haben natürlich auch eine Geschichte hinten dran, warum sie das tun. Ja. Und manche Geschichten sind ähnlich aufgebaut oder ähnlich schlimm wie die der Opfer. Ganz oft sind die, die vorher selber Opfer waren, werden im Teenageralter zu Tätern, also umgekehrt sozusagen, genau. Und machen ja im Prinzip dadurch das Gleiche durch wie Carrie, dass sie am Anfang diejenigen sind, die alles abbekommen und dann sich am Ende wandeln zu denen, die austeilen, ja. Weil sie denken, man hat ihnen vorher Unrecht getan. Und das ist im Prinzip die Lehrerseite, ist dann wirklich, dass man versuchen muss, zu vermitteln und natürlich aber auch ja im Sinne einer fairen und gerechten Vermittlung auch ja den Tätern eine gewisse Strafe aufzuerlegen. Genau. Das wird aber heutzutage nicht mehr zum Beispiel jetzt mit Nachsitzen bestraft. Mhm. Das wäre relativ harmlos, sondern es wird dann tatsächlich über einen längeren Zeitraum die Situation beobachtet. Wie gehen die miteinander um? Nachsitzen bringt da nicht viel. Das war halt eine typische Methode, auch in den 70er, 80er Jahren noch. Das würde heutzutage überhaupt nicht mehr funktionieren. Und man ist so zwischen, glaube ich, seinem eigenen Gerechtigkeitssinn und seinem eigenen Wissen mit, das, was die getan haben, ist falsch. Und dem, ich bin aber der Lehrer und ich muss sozusagen einen Kompromiss zwischen diesen beiden Gruppen finden, damit es eben nicht mehr zu solch einer Situation kommt. Genau. Und das ist unheimlich schwer.
Naja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Die Frage, die sich mir jetzt noch ein bisschen stellt, ist die, haltet ihr den ganzen Eskalationsverlauf für unvermeidlich? Denn es ist für mich zum Beispiel, also natürlich wäre es früher oder später in der einen oder anderen Form weiter eskaliert, das Mobbing wäre auf jeden Fall weitergegangen, aber hätte zum Beispiel diese Geschichte mit dem Abschlussballverbot nicht stattgefunden, dann wäre vielleicht auch die ganze Geschichte mit den Bluteimern und so weiter nicht passiert. Und so weiter und so fort. Seht ihr das Ganze als unvermeidlich oder nur als verzögert?
Ich denke schon, dass die Bluteimer der Auslöser der ganzen Katastrophe waren. Es kann nicht sagen, ob es vielleicht später irgendwann tatsächlich dann doch nochmal zu einem großen Ausbruch der Kräfte gekommen wäre. Aber diese letzte Demütigung, das war für mich schon der Auslöser.
Ja, und dieser Schulballausschluss, der war ja auch selbst verursacht durch Chris, weil sie ja absichtlich den letzten Tag Nachsitzen geschwänzt hat.
Genau.
Und was ja auch noch dazu kommt, wenn man sieht, welch einen Stellenwert diese Prom Night hat, dieser Abschlussball bei amerikanischen Teenagern, dann war das für die Chris zum Beispiel schon die Höchststrafe. Ja. Also das Nachsitzen, das hat sozusagen, das hätte sie eigentlich mit links machen können, ohne dass es ihr oder ihrem Ruf geschadet hätte. Es war halt gegen ihren eigenen Dickkopf sozusagen, dass sie das dann nicht gemacht hat und sich sozusagen selbst in die Situation gebracht hat, die Strafe zu verschlimmern, ja. Weil ein 16-jähriges Mädchen, das nicht auf den Abschlussball gehen kann, um Gottes Willen, da bricht eine Welt zusammen. Also, dass dann eben durch diese Aktion mit den Bluteimern, das dann wirklich zum abschließenden, fast zum Überlaufen für Carrie wurde, das haben die alle schon auch selbst verschuldet und ich glaube, dass es auf die eine oder andere Weise zu einem späteren Zeitpunkt ähnlich eskaliert wäre. Ja. Vielleicht nicht in dem Maße, wie es dann auf diesem Abschlussball war, aber allein dieser Stellenwert, die Prom Night hat, Das hat quasi für die Chris schon eine ähnliche Eskalationsstufe erreicht, dass sie nicht hingehen durfte.
Mhm. Okay, ist sonst noch irgendjemand irgendwelche Kommentare dazu?
Noch ein ganz kurzer unqualifizierter. Es wäre wesentlich weniger schlimm ausgegangen, hätten die eine ordentliche Elektroinstallation mit Fehlerschutzschalter gehabt.
Da gebe ich dir auch nichts recht. Technik rettet Leben und Arbeitsschutz. Okay, dann wollte ich euch fragen, habt ihr aus dem Buch ein Lieblingszitat oder sowas?
Ich habe kein wirkliches Zitat, mir ist nur, das liegt wahrscheinlich an der Übersetzung, ein nettes Wort aufgefallen, was ich so nicht kenne, und zwar Servobremse. Servobremse. Also quasi als der Bremskraftverstärker. Das Wort kannte ich nicht, das fand ich ganz nett.
Okay.
Nennt heute niemand mehr so.
Also ich hätte noch eins als einziges in diesem Buch, was mir sehr gut gefallen hat. Das ist nicht sehr wichtig. Die Highschool ist keine sehr wichtige Sache. Wenn du gehst, glaubst du, es ist die Wucht, aber wenn es vorbei ist, glaubt niemand wirklich, dass es so großartig war. Außer wenn sie mit mehreren Bieren damit angeben. Und ich glaube, das ist ziemlich wahr. Also wir sind ja jetzt alle schon etwas länger aus der Schule raus und ich glaube, das trifft es ziemlich gut.
Ja.
Ja, schon.
kann ich auch nur nachvollziehen, dass es so ist. Ich habe jetzt kein eigenes King-Zitat, sondern ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen gegoogelt sozusagen und diverse andere Suchmaschinen benutzt und muss sagen, eine Sache, die mir so auch hängen geblieben ist und die ich auch sehr toll finde, ich habe sie allerdings jetzt nur auf Englisch, people don't get better, they just get smarter. When you get smarter, you don't stop pulling the wings off flies, you just think of better reasons for doing it.
Das ist aber direkt ein Zitat aus dem Buch, das sagt Tommy zu Sue, wenn sie im Auto sitzen.
Ja, es ist ein Zitat aus dem Buch. Ich sage nur, ich habe selber keine Markierung in dem Buch
ach
gemacht
so,
oder
ach so,
mir
ach
das
so,
rausgeschrieben, ja. Sondern ich habe nach Zitaten aus diesem Buch gesucht,
okay.
Die mir
gefallen haben.
Genau, und das war eine, die hängen geblieben ist. Sozusagen.
Ja, das stimmt, das war eine sehr schöne Stelle. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zur Bewertung. Denn Nutzer.
Ich möchte noch einen kurzen Punkt anführen.
Ja.
Ich wollte nämlich noch sagen, es gibt da die Szene, in der Chris' Vater zum Schuldirektor kommt. Und die beiden ja diesen Stand-off haben. Und ich finde, dass Chris' Vater perfekt in das Trump-Amerika passt.
Ja, das stimmt.
Wenn der Schuldirektor die Fakten, was seine ach so liebe Tochter doch schon alles so angestellt hat. Die hat ja zum Beispiel schon bei einem anderen Mädchen einen Feuerwerkskracher in den Schuh gesteckt und die hätte fast zwei Zehen verloren. Und der Vater ignoriert einfach mal die Fakten und see you in court. Den Satz haben wir auch schon gehört.
Ja, das stimmt. Okay, zur Erklärung, weshalb wir die Bewertung jetzt schon machen, obwohl wir dann noch ein bisschen weiterreden. Uns geht es darum, wir haben jetzt zwei mehr oder weniger Neulinge in der Sendung, die jetzt mit King nicht ganz so extrem viel zu tun haben. Und Flo und mich, die halt die anderen Bücher schon mehrheitlich bis alle gelesen haben. Und damit wir unsere Bewertung nicht verändern, dadurch wir halt dann die Querverweise erkennen oder wie auch immer, haben wir beschlossen, dass wir die Bewertung jetzt schon machen und über den Rest dann nachher reden. Deswegen würde ich euch jetzt um eure Bewertung von 0 bis 19 bitten.
Ja, ich glaube, ich gebe mal eine 14, weil es war schon. Also ich fand das Buch ziemlich gut, aber ich glaube, da ist noch ziemlich Luft nach oben.
Okay.
Von 0 bis 19 hast du gesagt.
Genau.
Ja.
Ja, also ich wäre so bei einer 12, 13 vielleicht. Sehe das auch ähnlich wie Jonas. Es gibt definitiv noch Luft nach oben. Also muss aber sagen, dass es mich doch als eines der King-Bücher am meisten gefesselt hat noch.
Okay.
Ja.
Flo?
Ich habe lange überlegt. Ich war sogar mal bei einer 10. Ich war auch schon bei einer 14. Ich habe mich jetzt auf eine 12 geeinigt. Es ist definitiv kein schlechtes Buch. Aber es hat doch einige Fehler. Also man merkt wirklich dem Buch an, dass es auch ein junger Autor war, der es geschrieben hat, der sich noch nicht so mit dem Ganzen ausgekannt hat. Die Charaktere haben wir ja besprochen. Es sind alle ein bisschen flach. Und ich denke, 12... Man kann es lesen, das ist, ich würde es empfehlen, aber es gibt definitiv viel bessere.
Gut, ich würde mich der Bewertung auch generell anschließen. Ich bin nämlich auch auf 12 Punkte gekommen. Bei mir war es halt vor allem ausschlaggebend. Es ist auch, wie ich finde, ein sehr gutes Buch. Es ist auch, finde ich, ein wirklich guter Einstieg in King, weil es eben noch keine überbordende Symbolik, Mythologie und so weiter hat, die er in anderen Büchern dann irgendwann mal bringt. Und es hat halt auch vor allem diesen religiösen Pathos, den ich persönlich so ansprechend finde. Und vor allem halt die Endeskalation ist meiner Meinung nach sehr schön beschrieben und sehr schön gemacht, weil man sich's halt wirklich bildlich vorstellen kann, auch ohne die Filme gesehen zu haben. Weshalb ich jetzt nicht höher gegangen bin, ist, dass eben der Weg dahin am Anfang sehr schleppend war, meiner Meinung nach, dass ich Carrie absolut nicht leiden konnte. Und eben auch die Einschübe sind halt wirklich Geschmackssache. Man merkt halt, dass er da Zeilen schinden wollte in der einen oder anderen Form. Und deswegen habe ich mich dann auch auf 12 von 19 Punkten geeinigt. Was ich aber glaube, was man dem Buch wirklich anmerkt, ist, dass er, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, Flo, das Buch am Anfang selber nicht mochte und es erstmal in Müll gekippt hat, dass es seine Frau wieder rausgeholt hat. Und dass man ihm wirklich anmerkt, er konnte sich selber, und das sagt er auch selbst, mit Carrie absolut nicht identifizieren, fand sie auch erstmal ziemlich unsympathisch. Und ja, wie gesagt, dann halt die Problematik, dass er eben gefangen war zwischen, es ist zu lang für eine Kurzgeschichte und zu kurz für einen Roman. Und das merkt man dem Buch meiner Meinung nach schon sehr deutlich an.
Ja, okay. Das denke ich genauso. Aber ich habe noch eine Frage an euch. Wir haben ja, ich habe ja am Anfang gesagt, das Buch war eine Herausforderung, dass er mal einen Frauencharakter schreiben sollte.
Ja.
Wie ist eure Meinung, hat er das geschafft? War das gut? War das schlecht? War Carrie glaubhaft als weiblicher Charakter?
Ich bin da echt raus.
Ja, ich auch.
Missy, du musst uns retten.
Also ich finde schon, ich muss sagen, männliche Charaktere liegen ihm deutlich besser. Allerdings, wenn man das so betrachtet, auch wieder mit dem Hintergrund, dass es ja eins seiner Anfangswerke war, finde ich, hat er schon einen guten Job gemacht.
Denke ich auch.
Ja, ich denke, das passt. Und vor allem, was ich halt aus eigener Erfahrung sagen kann, ich kann jetzt nicht unbedingt beurteilen, ob ich mich von ihr oder von den weiblichen Charakteren repräsentiert fühle, weil ich die eigentlich alle dämlich finde. Alle, durch die Bank weg. Gut, das ist halt Geschmackssache. Aber was ich finde, was er sehr gut getroffen hat und womit er sich erstaunlich gut identifizieren konnte, war eben diese internalisierte religiöse Wahn. Einerseits von der Mutter, andererseits aber eben auch von Carrie selbst, die eben ja so drüber nachdenkt, das Böse und wie die Mutter das Böse besiegt hat und so weiter und so fort, die also auch schon diese Dinge sehr internalisiert hat in sich. Und ich glaube, das hat er erstaunlich gut getroffen dafür, dass er selber diese Erziehung meiner Meinung nach, oder soweit ich das weiß, nicht so extrem hatte.
Ja, es kommt zumindest ziemlich glaubhaft rüber. Also vielleicht auch überspitzt, aber das kann man ja in der Geschichte durchaus machen.
Ja. Gut, wie wollen wir es machen? Wollen wir erst jetzt über die anderen Adaptionen reden, als Filme und so weiter? Oder wollen wir auch erst die Querverweise machen?
Ich denke, wir können erst die Querverweise machen. Ich denke, wir erwähnen nur die Filme so am Rande und was es sonst noch gibt. Diskutieren keine vier Filme.
Möchtest du anfangen oder ich?
Ich fange da mal mit einem der wenigen tatsächlichen inhaltlichen Verweise an. Tatsächlich auf das große King-Universum gibt es hier noch nicht viele Querverweise, aber Margaret White arbeitet in der Blue Ribbon Wäscherei und in dieser Wäscherei arbeitet auch eine Figur aus der Geschichte Sprengstoff.
Außerdem habe ich jetzt noch einen Hinweis gefunden, dass der Vater von Margaret Wright, also der Mutter von Carrie, John Brightham hieß, Verzeihung, und dann getötet wurde irgendwann. Und eine Figur mit dem gleichen Namen kommt dann vor in eine kleine Stadt. Und was mir ansonsten noch aufgefallen ist, oder was ansonsten noch sehr oft vorkommt, ist, dass diese Symbolkraft von Carrie als Person oder diese Eskalation sehr oft in anderen King-Werken als Synonym für Eskalation und Demütigung verwendet wird. Zum Beispiel im Turm oder auch im Attentat.
Genau. Es wird auch als Buch und als Film erwähnt. Das heißt, im größeren King-Universum ist Carrie auch nur ein fiktives Werk.
Genau. Und ansonsten textliche Hinweise, da bin ich immer ein bisschen am Auge zucken. Auch wenn das wahrscheinlich noch gar nicht so richtig so gemeint war oder oft auch überinterpretiert wird, aber das kann man halt leider nicht abstellen, wenn man das einmal drin hat. Es wird in der englischen Version von Carrie sehr oft von Black Men gesprochen. Also Mama had driven him out of the front door with a broom and the black man had fled up Collins Street into the night, his cloven feet striking red sparks from the cement. Und zweitens, the black man grinned at her with his jackal mouth and his scarlet eyes knew all the secrets of woman blood. Und da haben wir halt einerseits den schwarzen Mann, den obligatorischen, und andererseits eben auch sehr oft wieder diese Symbolik mit der Farbe Rot oder Scarlet, Crimson, wie auch immer ihr wollt, was natürlich in anderen Werken dann auch sehr gerne wieder aufgegriffen wird. Ob das dann schon die Grundmythologie war oder ob das einfach mit der Symbolik des Teufels an sich einhergeht, sei mal dahingestellt.
Und es gibt in diesem Buch natürlich auch Dinge, die 19 sind. Das werden wir wahrscheinlich auch jetzt öfter haben. Ich erkläre es auch irgendwann mal. Sue Snell wohnt in der Black Chamberlain Road Nummer 19.
Genau. Und ich glaube, damit müssten wir eigentlich auch die wichtigsten Querverweise mit durchhaben, ne?
Ja. Ich habe noch einen, der vielleicht unwichtig ist. Mhm. Ich kenne ja nun mal sehr wenig von King, aber das ist mir irgendwie aufgefallen. Und zwar dieser Junge, den Carrie vom Rad schubst, der summt Scooby-Doo, wo bist du? Und dieses Scooby-Doo-Ding, das kommt auch in Duddits drin vor. Ich glaube, der Hauptcharakter sagt das öfters und hat auch eine Scooby-Doo-Brotdose oder sowas.
Ja,
keine Ahnung, ob das wichtig ist oder Zufall, aber ja.
Es ist nie Zufall. Es ist nie Zufall. Bin ich der festen Überzeugung.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern Scooby-Doo vielleicht einfach Teil der amerikanischen Kulturgeschichte ist, dass es halt so...
Gerade in den 70ern war das schon sehr popkulturig, aber...
Ja.
Ja.
Das ist dann der Punkt, ja.
Okay, dann würde ich sagen, erwähnen wir jetzt noch abschließend die anderen Adaptionen und dann durften wir auch schon am Ende sein.
Genau. Es gab 1976 eine erste Verfilmung von Brian De Palma mit Sissy Spacek und, wie schon erwähnt, John Travolta. Jonas hat sie auch gestern erst gesehen.
Ja,
fandest du die?
Ja, schon sehr 70er-artig.
Mit diesen
Soundeffekten, immer wenn irgendein Gegenstand durch die Luft fliegt, also erst kurz dieses Wii, dann sieht man irgendwie in der Luft, schwebt und dann fliegt er los und ach ja. Also in den 70ern war es vielleicht cool, aber jetzt so aus heutiger Sicht schon.
Ich finde eigentlich, so schlecht ist der Film gar nicht gealtert. Aber naja, ich mag auch alte Filme, also ist das so, bin ich da nicht so der Richtige, um drüber zu reden. Ich glaube aber, wir können uns darauf einigen, dass er der beste der Verfilmungen ist, oder?
Auf jeden Fall.
Gut.
Die 2013er fand ich schauspielerisch und vom überhaupt filmtechnischen her schon besser. Von der Story nicht unbedingt, die war ziemlich gleich.
Ja, halt, ich fand ihn irgendwie ein bisschen blutlos.
Das stimmt. Ich finde auch schade, dass in beiden Verfilmungen quasi es bei dieser Turnhalle bleibt und die ganze Verwüstung der Stadt außen vor bleibt.
Da hätte man mehr machen können, wenn man schon ein Remake macht.
Genau.
Es gab aber schon mal ein Remake, nämlich 2002. Es war ein Fernsehfilm, der als Pilotfilm für eine mögliche Serie konzipiert war. Das heißt, Carrie überlebt am Ende. glücklicherweise gab es diese Serie nie. Und den Film kann man auch, glaube ich, ziemlich vergessen. Wobei er hält sich tatsächlich in manchen Punkten näher an die Romanvorlage als die anderen Verfilmungen. Und es gab noch einen wundervollen Film, Carrie 2, Die Rache, der eigentlich auch so gut wie gar nichts außer irgendwelchen erfundenen Verwandtschaftsverhältnissen dann mit Carrie zu tun hat.
Geht um Telekinese und um eine Highschool. Reicht doch.
Und Carrie war am Broadway. Es gab tatsächlich ein Musical.
Ja, darüber habe ich auch einiges gelesen, weil mich Musical ja generell interessiert und habe dann noch gedacht, was von Carrie, ein Musical? Finde ich jetzt nicht unbedingt der Stoff, für den man als Zuschauer in eine Musical-Vorstellung geht. aber an sich eine gute Idee. Allerdings, wenn ich dann gelesen habe, was alles so passiert ist während den Aufführungen, dass Schauspieler gekündigt haben, weil sie beinahe durch herunterfallendes Equipment geköpft worden wären und ähnliches.
Das war ein Bluteimer, das muss so.
kam, glaube ich, die Proben schon sehr nah an das Plot heran, weshalb es vielleicht aber dann auch gerade so in den Musical-Theatern nicht unbedingt erfolgreich war. Also es war schon erfolgreich, aber nicht so, dass man es hätte weiterführen wollen, scheinbar.
Es war nicht so erfolgreich wie das Originalbuch. Hörbuch, also Stephen Kings Werke auf Englisch sind alle als Hörbuch erschienen. Auf Deutsch auch mittlerweile viele und diese Geschichte hier auch.
Genau, und ansonsten finde ich das sehr lustig. Ich glaube, Carrie und diese Szene mit dem Blut dürfte, glaube ich, selbst für Menschen, die mit King gar nichts zu tun haben, eine der prägnantesten und bekanntesten gewesen sein. Oder seht ihr das anders?
Ja, das ist vollkommen in der Popkultur drin.
Genau. Ja, ich hatte grob diese Ballszene und so, davon hatte ich schon mal gehört, aber ich hätte es auch nicht einordnen können. Also nur mit dem Titel Carrie konnte ich wenig anfangen. Okay. Aber ich bin auch Banause.
Gut, ansonsten wären wir eigentlich mit unserer Folge am Ende. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen und Hinweise?
Nö, fürs erste Mal war es nicht schlecht.
Denke ich auch.
Gut, dann danke ich euch allen ganz lieb für die Aufnahme. Es war sehr schön mit euch. Und wie gesagt, wir hören uns dann in der ein oder anderen Konstellation zur nächsten Folge wieder. Die nächste Folge kommt halt, wie gesagt, irgendwann. Werden wir sehen, wann das passiert. Und wird dann Brennen muss Salem beinhalten. Ja, ne? Habe ich richtig im Kopf.
Richtig, genau.
Genau. Und ansonsten wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Abend. Danke euch fürs Zuhören. Und freue mich auf eure Kritik, eure Wünsche und eure Interaktion auf Twitter oder anderen Kanälen. Wir haben übrigens auch eine ganz fürchterliche Facebook-Page, aber die wollt ihr wahrscheinlich meiden. Nur, dass ich es erwähnt habe, dass wir es haben. Und ansonsten könnt ihr, wie gesagt, entweder einzeln mit uns in Twitter in Kontakt treten oder über unseren Podcast-Twitter-Account. Wir freuen uns auf euch und eure Meinungen und, wie gesagt, hoffen, dass ihr in der nächsten Folge dann wieder einschaltet.
In diesem Sinne. Oder dass ihr mitmacht.
Oder dass ihr mitmacht, genau. Wir haben noch ganz viele Bücher offen und wir brauchen ganz viele Gäste. Sonst ist ja der Name nicht richtig. Alles klar. Dann, lieber Jonas, ich danke dir. Liebe Missy, ich danke dir auch. Und Flo, dir sowieso. Lasst euch gut
auch
gehen.
Auch dir sei gedankt.
Und habt einen schönen Abend. Na, man hört sich.
Tschüss.
Tschüss.